Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 91 im März 2026. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie haben gerade eine gute vorlesungsfreie Zeit oder sitzen vielleicht sogar auch gerade bei den Klausuren des Staatsexamens und haben dort aber dann auch vielleicht schon die ersten Erfolgserlebnisse verzeichnet. So wie einige, die mir in der vergangenen Woche eine erfreute Nachricht geschrieben haben, dass nämlich ich mit der Fußnote einen Volltreffer gelandet hätte. Naja, das ist schon auch in der Vergangenheit mehrfach passiert, aber es freut mich natürlich jedes Mal wieder und ich war jetzt mal so keck, dieses Repetitorenwort Volltreffer gleich in den Titel der Fußnote zu erheben. Damit ist gemeint, dass ich in der Vergangenheit mal eine Entscheidung hier besprochen und als examensrelevant gekennzeichnet habe und die kam jetzt tatsächlich im Examen dran. So in der vergangenen Woche in Bayern das Landgericht Köln-Urteil aus dem Entrümpel. Rümpler-Fall. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere von Ihnen daran. Im Idealfall sind es natürlich nicht nur die Jurastudierenden, sondern womöglich sogar auch der eine oder die andere, die eine Examensklausur zu stellen haben, die sich mal in der Fußnote bedienen. Herzliche Einladung an alle. Und Sie wissen natürlich, für diese Fälle gilt, es geht nicht darum, das Ergebnis auswendig zu lernen, wie der BGH oder irgendein Oberlandesgericht hier oder da entschieden hat, sondern die Besprechung einer solchen Entscheidung, die hilft sicherlich, so ein bisschen Problemsensibilität zu entwickeln und sich zu erinnern, da war irgendwas. Aber um mehr geht es fast schon nicht. Deswegen gestatte ich mir auch bei diesen Entscheidungsbesprechungen eine gewisse Oberflächlichkeit. Was Sie dann tun müssen, wenn Sie das Problem als solches erkannt haben, dass Sie das Fallmaterial aufgreifen, das der Sachverhalt Ihnen bietet und dass Sie sehen, hier gilt es zu diskutieren. Das Ergebnis ist dann völlig zweitrangig. Es geht darum, dass Sie Pro und Contra einander gegenüberstellen, dass Sie vielleicht auch eine vermittelnde eigene Lösung entwickeln können und die dann am Ende des Tages auch überzeugend begründen. Ich bin mir sicher, denjenigen von Ihnen, die jetzt in Bayern unterwegs sind, denen gelingt das wunderbar. Ebenso denjenigen, die vor kurzem mir Ähnliches aus Baden-Württemberg berichtet haben. Und ich drücke Ihnen allen die Daumen, wenn Sie denn keine vorlesungsfreie Zeit haben, sondern dass jetzt wirklich die finale Phase Ihres Studiums und der Abschluss ist, dass Sie dabei ein gutes Händchen haben und es Ihnen am Ende des Tages gut gelingt. Eine zweite Vorbemerkung möchte ich machen zu dieser Fußnote, bevor wir in die altbekannten Kategorien der aktuellen Gesetze und Literatur und Rechtsprechung reingehen. Und zwar ist es ja so, dass die meisten von Ihnen mich wahrscheinlich in Anführungszeichen nur aus den YouTube-Videos kennen. Ich bin natürlich eigentlich auch im Hauptberuf ein echter normaler Hochschullehrer, der in einem ganz normalen Hörsaal steht und dort BGB, ZPO und ähnliche Vorlesungen abliefert. Das ist in meinem Fall die BSP Berlin. Aber es sind sicherlich ganz viele jetzt auf diesem Kanal unterwegs, wahrscheinlich weit mehr als 90%, die nicht an der BSB, sondern irgendwo anders studieren. Und ich richte mein Angebot ja auch ganz explizit und bewusst an alle, die an Jura irgendwie ihre Freude finden. Und was ich dann meinerseits manchmal bedauere, ist, dass es, obwohl ich mich freue, dass mein Angebot irgendwie für viele nützlich ist, dass trotzdem es eigentlich seltenst Gelegenheiten gibt, mit Ihnen ganz persönlich auch in Austausch zu treten. Es ist ja meistens eher so eine Einbahnstraße, dass ich etwas aufnehme und Sie das dann abrufen können und für sich einsetzen können. Manchmal ist es so, dass wir in unserem Konzertsaal etwa in Berlin eine Konferenz ausrichten können, wo ich Sie dann einlade. Und jetzt gibt es nochmal ein anderes Format und vielleicht auch für jemanden, der jetzt für den Berlin nicht so gut erreichbar ist, der eher im Süden der Republik herumturnt. Und darauf möchte ich Sie jetzt mal aufmerksam machen. Und zwar am 25. Juni 2026, ist ein Donnerstag, da werde ich in München einen kleinen, aber feinen Workshop zusammen mit einem Anwaltskollegen erhalten zu einem Thema, das uns in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat, zu dem wir dann auch ein kleines Büchlein geschrieben haben und wo wir einfach jetzt nochmal ein neues Format suchen wollen, um das an die jüngere Generation zu vermitteln. Das Thema lautet Legal Entrepreneurship und heißt letztlich frei übersetzt, es geht um unternehmerisches Denken. Unternehmerisches Denken nicht irgendwo Unternehmer sein, sondern im juristischen Berufen oder im juristischen Umfeld. Man muss nicht gleich Gründer sein. Es könnte auch sein, dass ich einfach nur eine Anwaltskanzlei gründe und mich frage, wie ich so ein Unternehmenskanzlei sinnvoll führe, vor allen Dingen aber auch, wie ich das sinnvoll auf die Zukunft ausrichte. Dazu haben wir ein kleines Büchlein geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das schon empfohlen habe. Ansonsten sei es jetzt nochmal getan. Legal Entrepreneurship heißt das. Es ist erschienen Anfang des Jahres im Springer Verlag und wir haben das Open Access für Sie gemacht, dank den Fördermitteln meiner Arbeitgeberin. Das bedeutet, ich tue den Link vielleicht auch nochmal in die Shownotes. Sie können dieses Buch ganz frei online lesen und auch als PDF abrufen, ohne irgendwas dafür bezahlen zu müssen. Und so schaut es auch aus mit diesem Workshop, den wir jetzt mal projektiert haben. Wir sind da zu Gast beim Legal Tech Co-Lab in München. Das ist eine Art von Thinking Factory in München-Neuhausen, also in seinem kleinen Trendviertel, gar nicht so weit entfernt vom Münchner Hauptbahnhof. Und das ist eine Einrichtung, die vor allem das juristische Gründen auch mit anderen Geschäftsideen als einer Kanzlei erleichtern möchte. insbesondere mit Tech-Ideen. Sie stehen unter der Schirmherrschaft von Herrn Eisenreich, dem bayerischen Justizminister, der für solche Fragestellungen sehr, sehr offen ist. Und die sind so nett und Gastfreundschaft für diesen Workshop zu gewähren. Wir werden also den Tag mit einem Mittagessen beginnen. Sie können also anreisen, wenn Sie denn wollen. Sie können dann mit uns gemeinsam diskutieren und erarbeiten kreative Ideen. Wie könnte man Recht und Rechtsdurchsetzung in den nächsten 10, 20, 30 Jahren voranbringen? Wenn Sie jetzt heute auf den Berufsmarkt gehen würden, was würden Sie eigentlich dann machen? Wie glauben Sie, können Sie das noch bereichern oder wie können Sie es für die RechtsanwenderInnen einfacher machen, Ihre Rechte tatsächlich auch zum, Ihren Rechten zum Durchbruch zu verhelfen? Das soll also ein ganz lockeres und freudvolles Format werden. Wie gesagt, der Anwaltskollege der Kammer, der mit mir zusammen das Buch verfasst hat, und ich werden diesen Workshop gemeinsam betreuen. Es kostet auch nichts, sondern Sie können sich einfach dafür anmelden, / bewerben. Wir müssen noch mal ein bisschen schauen. Wir können da jetzt nicht aufgrund der Räumlichkeiten 50 Leute zulassen, sondern es werden eher so vielleicht 12, 14, 16 Studierende, aber auch Referendarinnen oder auch Junganwältinnen und Anwälte in den ersten Berufsjahren. Die alle möchten wir irgendwie miteinander verbinden. Es wäre schön, wenn Sie einfach mir eine E-Mail schreiben, wenn Sie daran teilnehmen wollen und die kleine Reise oder große Reise nach München tun wollen oder vielleicht sogar direkt schon vor Ort sind. martin.fries@businessschool-berlin.de, und Sie können natürlich einen Lebenslauf anhängen, aber es genügt auch, wenn Sie einfach schreiben, was gerade Ihr Hintergrund ist, was Sie gerade machen, warum Sie Jura spannend finden und warum Sie an diesem Workshop teilnehmen wollen. Ich tue auch den Link für diese Anmeldung und für die weiteren Informationen zu dieser Veranstaltung in die Shownotes rein und würde mich freuen, den einen oder die andere von Ihnen bei Gelegenheit dieser Veranstaltung zu sehen. Und jetzt zum klassischen Stoff der Fußnote. Ich beginne mit der aktuellen Gesetzgebung. Das geht heute relativ kurz, denn ich möchte ein Thema aufgreifen, das wir schon mehrfach in der Vergangenheit haben, weil ich es schon habe kommen sehen. Weil ich da auch was übersehen habe, deswegen bringe ich es gerade auch hier nochmal. Es geht um einen Button, einen Verbraucherbutton, wie Sie schon mehrere kennen, wahrscheinlich 312J BGB, das ist der klassische blaue Button am Ende eines Webshop-Einkaufsprozesses. Zahlungspflichtig bestellen muss draufstehen, sagt der Gesetzgeber in 312J Absatz 3, wenn ich mich nicht irre. Sonst wird es schwierig mit dem Vertrag, sonst habe ich als Verbraucher ein Wahlrecht, ob ich an diesem Vertrag festhalten möchte oder nicht. Nach dem Vorbild dieses schon länger bestehenden normalen Vertragsabschluss-Buttons gibt es seit einiger Zeit in 312k einen Kündigungsbutton für online geschlossene Dauerschuldverhältnisse. Auch darauf hatte ich in der Fußnote schon mehrfach hingewiesen. Eine ganz interessante Sache. Da haben wir nicht nur den einfachen Button, sondern der erste Button, der Kündigungsbutton nach 312k, der leitet uns erstmal auf so eine Kündigungsbestätigungsseite. Zum Beispiel, wenn ich online einen Fitnesscenter-Vertrag abgeschlossen habe und dann kann ich erneut eine Schaltfläche, wie es auf Deutsch heißt, betätigen und dann habe ich die Kündigung tatsächlich auch online erklärt. Und was wir damals schon mehrfach gesagt hatten, eine Sache fehlt eigentlich noch, nämlich der Widerrufsbutton. Das Widerrufsrecht als solches kennen Sie ja mindestens aus 312G BGB und dann das Rechtsfolgenrecht der 355 folgende BGB. Ist also kein Rücktritt, sondern ein grundloses Abstandnahmerecht von insbesondere, aber nicht nur, online geschlossenen Verträgen, fairen Absatzverträgen oder Außergeschäftsraumverträgen. Und auch da kann man sich natürlich die Frage stellen, ist der Widerruf einfach genug oder wird die Möglichkeit, diesen Widerruf zu erklären, vielleicht teilweise auch von Unternehmern kalkuliert, versteckt, damit nicht zu viele Verbraucherinnen und Verbraucher davon Gebrauch machen. Und da liegt dann auf der Hand zu sagen, wir haben jetzt schon mehrere Buttons, dann machen wir auch da einen Button dran und der kommt im neuen § 356a BGB. Die Entwürfe sind jetzt da, das ist noch nicht durchs Gesetzgebungsverfahren durch, da dürfte sich aber kaum mehr was dran ändern. Ich hatte das ursprünglich mal, meine ich, im November 2025 und vorher auch schon im März 2024 angekündigt, weil ich damals noch den Gedanken hatte, das ist tatsächlich eine Idee, die originär aus dem Koalitionsvertrag kommt. Also eine Idee, die sich die deutschen Koalitionsparteien der aktuellen Regierung irgendwie mal so gemacht haben. Und was ich tatsächlich übersehen hatte, ist, dass diese Idee, man möchte fast sagen, natürlich nicht vom deutschen Gesetzgeber selbst kommt, sondern auch das wurzelt in einer europäischen Richtlinie. Es ist nur nicht die eine große Richtlinie, sondern es ist eine Änderungsrichtlinie. Deswegen hatte ich das vielleicht auch nicht im Blick. Eine Änderungsrichtlinie, die vor einigen Jahren ergangen ist, zur Verbraucherrechte-Richtlinie. Naja, und da steht das halt drin, dass jetzt die Mitgliedstaaten in ihren Zivilgesetzbüchern bitte einen solchen Widerrufsbutton auch vorsehen müssen. Das sollte eigentlich durch sein bis Ende 25 und soll gelten ab Mitte 26. Deswegen ist damit eigentlich höchste Eisenbahn. Deswegen wird diese 356a relativ zügig kommen. Hat nicht so ganz massive Auswirkungen auf Ihre Fallprüfung, ändert nichts daran, unter welchen Voraussetzungen ein solches Widerrufsrecht besteht. Anders als beim 312k haben wir jetzt auch kein außerordentlich das Widerrufsrecht in Fällen, wo dieser Button so nicht bereitgestellt wird, aber womöglich kommt es in Betracht, die Widerrufsfrist nicht anlaufen zu lassen, weil nämlich womöglich die Belehrung nicht ordnungsgemäß ist, wenn so ein Button schon gar nicht da ist. Also da gibt es noch einige Probleme, wie sie an anderen Stellen aber im europäischen Recht auch schon aufgetaucht sind. Und Strich drunter, Sie sollten zumindest wissen, da kommt was Neues. Wohl in einer mündlichen Prüfung, wenn jemand mal fragt, was gibt es denn eigentlich für Buttons für Verbraucher im Verbrauchervertragsrecht und wo sind die denn geregelt? Und da wäre es schön, wenn Sie eben nicht nur den 312J, 312K, sondern nun auch den 356A BGB ungefähr ab Mitte 2026 auf dem Schirm hätten. Und das bringt mich jetzt zur zweiten der Kategorien, die ich immer in der Fußnote bespreche, nämlich die aktuelle Literatur. Bei meinem ersten Literaturtipp werde ich aber nochmal auf dieses Thema Widerrufsbutton zurückkommen. Den ersten Aufsatz, den ich Ihnen da empfehlen möchte, ist derjenige, der ganz am Anfang der Juristenzeitung des Jahres 2026 steht, nämlich aus der Feder des Herausgebers Florian Möslein. Und der Titel lautet Die digitale Transformation des Vertragsrechts. Juristenzeitung 2026, Seiten 1 bis 11. Das ist jetzt kein examensrelevanter Fall, sondern eher so ein Grundlagenbeitrag, den ich Ihnen aber zur Lektüre empfehle, wenn Sie sich, was ich Ihnen ebenfalls empfehle, auch für die Grundlagen des BGB und auch die Fortentwicklung des BGB interessieren sollten. Möslein zeigt in diesem Aufsatz, dass erst einmal das BGB jetzt seit den knapp 130 Jahren, wie wir es da haben, sich als extrem fortschrittstauglich erwiesen hat. In den letzten 130 Jahren ist sehr, sehr viel passiert, auch gesellschaftlich sehr, sehr viel passiert und trotzdem das BGB hat ziemlich gut Schritt gehalten. Zugleich sagt Möslein auch, jetzt aktuell sind wir am Punkt, wo man hinter diese Entwicklung, so gut das geklappt hat in den letzten 130 Jahren, doch auch mal ein Fragezeichen setzen kann. Denn wir haben im Moment so immense Bewegungen in der Datenwirtschaft, insbesondere natürlich auch in Richtung des Themas Daten und künstliche Intelligenz, dass wir darüber nachdenken können, ob es vielleicht ein bisschen zu viel wird für das bürgerliche Gesetzbuch. Wir haben vor einigen Jahren die Einführung der 327 bis 327U BGB gesehen, also neue Regeln für digitale Produkte, aber auch das ist jetzt kein KI-Vertragsrecht in dem Sinne. Und Möslein deutet so ein bisschen an, vielleicht braucht das Ganze nochmal einen neuen Schub. Vielleicht müssen wir noch einmal grundlegender ran an das bürgerliche Gesetzbuch. Die letzte ganz grundlegende Reform liegt eben jetzt auch schon knapp 30 Jahre zurück. Und da könnte man darüber nachdenken, wie man das Ganze neu fasst. Jetzt spinne ich den Faden weiter und sage, ich meine, man könnte auch darüber nachdenken, dass diese Entwicklungen gehen ja nicht von einem Tag auf den anderen, dass man das Ganze auch auf europäischer Ebene, wo wir von Deutschland aus natürlich auch ein Wort mitzusprechen haben, vielleicht sogar mal zusammenführt zu einer europäischen Zivilrechtskodifikation. Das ist jetzt nicht mein Gedanke aus 2026, sondern dafür gibt es auch jahrzehntelange Vorarbeiten. Da gibt es viele auch rechtswissenschaftliche tiefe Gedanken dazu, worauf man sich in Europa vielleicht in einem Zivilkodex einigen könnte. Und natürlich, bestimmte Bereiche sind schwieriger. Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht, das ist etwas, was die Mitgliedstaaten eher so für sich relativ disparat regeln. Aber alles, was im Schuldrecht drin steht, das ist ohnehin schon durch Richtlinien sehr, sehr stark vereinheitlicht. Und da komme ich jetzt auf das Thema mit dem Widerrufsbutton zurück. Selbst in dem seltenen Fall, wo ich mal versehentlich aus Unkenntnis heraus gedacht hatte, da kam eine zivilrechtliche, vertragsrechtliche Regelungsinitiative des deutschen Gesetzgebers, schaut man genauer hin, sieht man, es kommt eigentlich auch aus Europa. Also da kommt inzwischen so viel aus Europa, dass man überlegen könnte, macht es überhaupt Sinn, da jetzt als Mitgliedstaat nochmal das BGB datenrechtlich aufzumöbeln oder sollte man das gleich nicht eine Spur größer aufhängen? Also eine Art europäisches Vertragsgesetzbuch. Ich denke, dieser Gedanke, den habe nicht nur ich und ich denke, dieser Gedanke, der geht in den nächsten Jahren nicht mehr weg. Ist kein Gedanke, den Sie so unmittelbar in der Examensklausur abprüfen können, aber manche von Ihnen sind ja vielleicht nicht gerade in der Repetitoriumsphase, sondern sind in der Situation, dass Sie sagen, ich möchte echt mal im Schuldrecht wegen ein sehr grundsätzliches Thema als Seminararbeit bearbeiten. Oder ich habe das erste Examen schon hinter mir, ich sitze gerade auf der Suche, bin gerade auf der Suche nach einem Promotionsthema. Da werden sich diese Themen in den nächsten Jahren, denke ich mal, aufdrängen. Das wird so schnell nicht gehen, es wird aber auch so schnell nicht weggehen. Es wird uns, denke ich mal, in den 30er Jahren beschäftigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir zumindest von heute aus in 10 Jahren da sehr, sehr konkrete Vorschläge auf dem Tisch haben. Es wäre nur logisch, eine logische Fortschreibung der ja, Rechtsvereinheitlichungsbemühungen im vertragsrechtlichen Bereich von der Europäischen Union. Es gibt ja inzwischen fast schon nur noch wenige rechts- und lebensrelevante Bereiche des Schuldrechts, die nicht europäisch, wie man sagt, überformt sind. Also zum Beispiel das Mietrecht, das ist noch nicht europäisch vereinheitlicht, aber ganz vieles andere ist eben von Europa schon stark beeinflusst, wenn nicht vorgegeben. Da ist also sehr, sehr viel Forschungsbedarf. Und für all diejenigen von Ihnen, die da irgendwie nach guten Themen auf der Suche sind, denen möchte ich das sehr ans Herz legen. Diese Forschungsrelevanz, dieser Tipp auf für Themen, die uns in der nächsten Zeit noch mehr umtreiben wollen, die gilt letztlich auch für das Thema des zweiten Aufsatzes, den ich Ihnen zur Lektüre empfehlen möchte. Jetzt sind wir nicht in der Juristenzeitung, sondern in der Neuen Juristischen Wochenschrift, NJW 2026, nicht ganz am Anfang, sondern auf den Seiten 198 bis 203. Und da gibt es ein Dreier-Autorenteam, nämlich Barbara Dauner-Lieb, kennen Sie wahrscheinlich schon, Daniel Darkovic und Yasha Assisi, die zusammen einen Aufsatz geschrieben haben zum Thema Kausalität und Klimahaftung. Der Beitrag spielt vor dem Hintergrund eines Urteils des Oberlandesgerichts Hamm, von dem ich hoffe, dass ich es in der Fußnote erwähnt habe. Ganz sicher bin ich mir in meiner Erinnerung nicht mehr, das für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Vor dem EuGH Hamm hatte nämlich geklagt, ein peruanischer Landwirt, das ist ja jetzt nicht der häufigste Klägertyp vor deutschen Gerichten, und auf der Klagegegnerseite, auf der Beklagtenseite, war der Energiekonzern RWE. Und worum ging es? Es ging um Schaden und Schadensersatz. Und es ging um einen Schaden in Form von Klimaschäden, die aber noch nicht da sind, sondern die sich sehr, sehr statistisch belastbar andeuten und die dieser peruanische Landwirt irgendwann in absehbarer Zeit auf sich zukommen sieht. Konkret geht es darum, dass dort in Peru die Gletscher abschmelzen, das kennen Sie hier auch von den Alpen und schön ist das nicht. Und dieser Landwirt, der da vor dem OLGH unterwegs war, der hat gesagt, wenn diese Gletscher immer weiter abschmelzen, was ich dann kommen sehe, ist, dass wir hier einen Gletschersee haben, der immer größer wird, irgendwann überläuft, zu einer Flutwelle führt und diese Flutwelle wird alles wegschwemmen, was da mir gehört. Und RWE ist daran beteiligt, an dieser Situation. Die haben als Energiekonzern viel zu lange aufs falsche Pferd gesetzt. Vielleicht tun sie das heute noch. Jedenfalls sind sie für die Klimakatastrophe mitverantwortlich und damit möchte ich sie heute und hier in Haftung nehmen. Man kann bei diesen Fällen über vieles sprechen und viele haben auch gedacht, dass das OLG Hamm das nicht irgendwie zumindest im Ansatz hinbekommt. Natürlich sieht bei einem solchen Urteil sich dann jeder als Sieger und Vermittler und den anderen als Verlierer. Darum soll es mir hier an dieser Stelle aber gar nicht so konkret gehen, sondern es geht mir tatsächlich nur um den einen Aspekt, den sich jetzt die drei Autoren des NJW-Beitrages rausgegriffen haben, nämlich um die Kausalität. Sie sagen, schaut doch mal an, wie wir Kausalität bisher handhaben und wie das funktionieren kann bei solchen, wie man sagt, multikausalen Schäden. Sie alle haben gelernt im Studium, Kausalität ist jedenfalls das, wo man am Start beginnt mit der Conditio sine qua non. Also man sucht nach der Bedingung, die man hinwegdenken müsste und wenn man sie dann hinweggedacht hat, dann müsste das schädigende Ereignis entfallen. Wie wäre das in solchen multikausalen Schäden? Da würde RWE sagen, naja, wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre, gäbe es andere Energiekonzerne, die haben ihren Beitrag zum Klimawandel geleistet. Das ist alles nicht relevant, was mein Beitrag ist. Deswegen kannst du mich auch nicht in Haftung nehmen. Und da sagen jetzt Dauner-Lieb, Darkovic und Assisi, das reicht ja eigentlich irgendwie nicht aus. Diese Conditio sine qua non-Ansatz, der ist ja auch schon in vielerlei Hinsicht ein bisschen angepasst worden. Aber gerade bei multikausalen Schäden versagt der völlig. Und mit Blick auf die Rechtsdogmatik und die Frage, wie geht das weiter, wäre jetzt in die Zukunft gerichtet, die Frage zu stellen, wie können wir von dieser Conditio sine qua non eigentlich schon abgekommen neue Ansätze finden, um auch bei solchen multikausalen Schadensereignissen zu einer sinnvollen Begründung der Kausalität zu kommen. Auch das nix für die Examensklausur, jedenfalls nicht in dieser Schärfe, aber sehr wohl ein Thema, gerade mit Blick auf Klimahaftung, aber auch mit den eher rechtsdogmatischen Fragen der Kausalität, was uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Da finden Sie jetzt mal den Aufschlag von Dauner-Lieb, Darkovic und Assisi. Ich denke aber auch da, das wäre ein ganz tolles und geeignetes und auch vielleicht ein Stück weit schweres Thema für eine sehr grundsätzliche Seminararbeit oder sogar auch eine Doktorarbeit. Auch erneut, also für diejenigen, die ich mit dem Thema Europäisches Vertragsgesetzbuch noch nicht habe begeistern können, vielleicht finden Sie hier im Klimahaftungsbereich ein Thema, wo Sie mal sagen, da lohnt es sich, sich mehrere Wochen oder vielleicht sogar auch ein, zwei Jahre in größerem Rahmen damit auseinanderzusetzen. zwei Literaturtipps, die dann allerdings auch nicht so viel zu tun haben mit der Klausur, die Sie morgen und übermorgen schreiben. Deswegen schließe ich das Ganze ab mit einem unkonventionellen Literaturtipp, der dann aber auch 100% nützlich ist für Ihre nächste Jura-Klausur und für die 10 oder 20 oder 50 Klausuren, die danach folgen. Kurioserweise ein Beitrag, der schon steinalt ist in den Dimensionen, in denen wir uns bewegen, nämlich er stammt aus der juristischen Schulung JUS 2010, Seiten 288 bis 292. Geschrieben aus der Feder von Hendrik Widowild, kennen Sie vielleicht aktuell jedenfalls aus der NTV-Kolumne, die er ungefähr im Zwei-Wochen-Takt schreibt oder aus anderen Zusammenhängen, vielleicht aus Konferenzen, wo er, wie ich finde, immer eine sehr gut begründete und pointierte Meinung hat zu dem, was im Jura-Bereich gerade so los ist. Und der schreibt aber in der JUS 2010, damals womöglich noch Rechtsreferendar, jedenfalls in einer der jüngeren Stagen seines juristischen Lebens, schreibt er einen Beitrag über die Sprache des Gutachtens. Und dieser Beitrag gehört unter Ihrer aller Kopfkissen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Normalerweise empfehle ich ja nur aktuelle Beiträge. Aber das Thema Methodik der juristischen Arbeit kommt dann doch gefühlt irgendwie in letzter Zeit immer häufiger. Und ich unterstreiche das auch. Jetzt, 2026, ist das Jahr, wo wir sogar auf dem Juristentag nochmal über die Zukunft der juristischen Ausbildung diskutieren. Zugegebenermaßen diskutiert wurde da schon viel. Und die Frage ist, wie realistisch ist, dass sich da so viel ändern wird, auch wenn die Stimmen immer lauter werden. Auch darüber haben wir in der Vergangenheit ja in der Fußnote schon mal gesprochen. Jedenfalls aber für Sie ist, glaube ich, der Befund klar. Sie studieren wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit heute schon Jura. Ihnen nützt das nichts, wenn im Jahr 2029 vielleicht irgendwann mal das Juristenausbildungsgesetz geändert wird, sondern Sie müssen überlegen, wie Sie mit dem, was Ihnen jetzt von den Universitäten angeboten wird, eine gute Jura-Klausur schreiben. Und das, wenn da der eigentlich einhellige Befund ist, im Jurastudium ist zu wenig Methodik drin, dann müssen Sie bei der Methodik irgendwie nacharbeiten. Wenn jetzt so ein Beitrag Ihnen tatsächlich nicht nur irgendwie die Methodik erklärt, sondern gerade auch an die Sprache rangeht. Und die Sprache ist ja gerade das Werkzeug, das Sie brauchen, um halt so einen Fall zu lösen. Dann ist das ein Thema, das vor 20 Jahren aktuell war, was aber heute an Aktualität nichts eingebüßt hat. Und wer die Kolumne von Wie du willst weiß, kennt, der weiß, das ist gut geschrieben, das ist verständliche Sprache. Das ist zugleich nicht hochnäsig geschrieben oder irgendwie arrogant, sondern wie du willst, nimmt einen wirklich mit und sagt, schau mal da, was wir häufig in solchen Gutachten beobachten, sind die und die Fehler, die sich da einschleißen oder die Besonderheiten, die wir Juristen uns irgendwie still und leise angewöhnen. Und wenn man sich das aber aus der Warte einer Leserin, eines Lesers betrachtet, dann ist das eigentlich nicht gut. Das dient nicht der Verständlichkeit. Es wird dann schnell überkomplex und man weiß eigentlich gar nicht, wo ist der rote Faden, wo geht's hin. Und da können Sie gewissermaßen erste Hilfe in diesem JUS-Aufsatz finden. Ich hoffe sehr, dass Sie in der Fakultät, an der Sie studieren, nach wie vor ein JUS-Abo haben. Wenn nicht, mailen Sie mir irgendwie, finden wir andere Wege. Aber dieser Beitrag hätte es verdient, von Ihnen allen gelesen zu werden. Das bringt mich zu meiner letzten und dritten Kategorie, über die ich Ihnen berichte, nämlich die aktuelle Rechtsprechung. Jetzt habe ich Volltreffer drüber geschrieben über diese Fußnote. Da muss ja eigentlich auch ein Volltreffer drin sein in der Rechtsprechung. Und da bin ich jetzt so selbstbewusst zu sagen, ja, dass diese Entscheidung, die ich Ihnen jetzt vorstellen werde, die wird mit allergrößter Sicherheit von gleich mehreren Justizprüfungsämtern im Laufe dieses Jahres in den Klausurenbestand übernommen und wahrscheinlich Ende 26 oder im Laufe des Jahres 2027 auch als Examensklausur gestellt werden. Weil man auf ein solches Urteil lange gewartet hat und weil dieses Urteil dann irgendwie am Ende des Tages so knapp und, wie ich finde, in der Begründung dürftig geworden ist, dass man darüber noch einige Zeit wird sprechen müssen und nicht alle werden Beifall dafür äußern, was der BGH hier gemacht hat. Es geht um das Thema Untervermietung. BGH vom 28. Januar 2026, Aktenzeichen 8ZR 228 aus 23. Untervermietung. Sollten Sie ohnehin schon assoziieren können mit zwei Normen aus dem BGB, nämlich den Paragraphen 540, das ist allgemeines Mietrecht, da steht drin, wenn Sie eine Sache gemietet haben, dürfen Sie die nicht einfach so untervermieten, sondern Sie brauchen die Gestattung Ihrer Vermieterin. Nicht einfach so, sondern nur mit Gestattung, die Vermieterin hat die Hoheit über die Sache. grundsätzlich verstanden. Die meisten von Ihnen haben sich daran aber wahrscheinlich schon kommentiert, den anderen Paragraphen, den Sie auswendig kennen müssen, nämlich den Paragraphen 553 BGB. Das ist eine Vorschrift speziell für das Wohnraummietrecht und da steht vereinfacht gesagt drin, wenn es um Wohnraummiete geht, dann muss ich zwar immer noch meine Vermieterin um eine Erlaubnis bitten, untervermieten zu dürfen, aber auf die Erteilung dieser Gestattung habe ich in aller Regel einen Anspruch. In aller Regel steht nicht drin, ich muss genau sein, habe ich bei einem berechtigten Interesse einen Anspruch. Aber ich sage deswegen, oder deswegen ist mir das in aller Regel rausgerutscht, weil ganz, ganz häufig dieses berechtigte Interesse bejaht wird. Es ist also fast schon eher der Regelfall, wenn in mir der Wunsch aufsteigt, meine Wohnung unterzuvermieten, dass der wahrscheinlich aus einem bestimmten Grunde aufsteigt und die sehr, sehr viele jedenfalls dieser Gründe sind von der Rechtsprechung seit vielen Jahren anerkannt als legitime Interessen dafür, dass ich tatsächlich von meiner Vermieterin verlangen kann, dass sie mir das gestattet. Vorsicht am Rande dieses schon bis dahin altbekannten Problems, wenn ich das verlangen kann, heißt das nicht, dass ich die Gestattung nicht mehr brauche. Wenn mir meine Vermieterin rechtswidrigerweise diese Gestattung verweigert, darf ich trotzdem nicht untervermieten, kann aber dann die ausgefallene Untermiete, die ich gewissermaßen nicht einnehme, als Schadensersatz von der Vermieterin verlangen. Darum soll es aber jetzt nicht gehen, sondern es geht ganz banal um die Frage, ist es mir denn erlaubt, eine Wohnung unterzuvermieten? Da ist ein sehr, sehr häufiger Fall und es werden auch regelmäßig Klausurfälle gebildet sein, dass da jemand ins Ausland geht für einen zeitlich begrenzten Zeitraum. Können Sie sich gut vorstellen, stellen Sie sich vor, ein Erasmus-Semester steht Ihnen bevor, ein halbes Jahr, vielleicht auch ein ganzes Jahr, das Sie im Ausland verbringen. Sie wissen von vornherein aber, ich will in diese Studienstadt zurückkehren und dann auch viele Jahre lang leben. Das bedeutet, Sie haben ein sogenanntes Erhaltungsinteresse. Sie möchten nicht in einem Jahr schon wieder eine Wohnung suchen müssen, das ist kostspielig, Stichwort Maklerkosten, ist mit viel Unsicherheit verbunden. Wenn Sie noch im Erasmus-Ort sitzen, irgendwo an der spanischen Küste, dann können Sie nicht so gut von dort aus den Berliner oder den Hamburger oder den Göttinger Wohnungsmarkt beobachten. Das sind alles Schwierigkeiten, da ist es für Sie als Mieter viel, viel einfacher und vor dem Gesetz eben auch legitim zu sagen, ich halte meine Wohnung und für die 6 oder 12 Monate vermiete ich sie nur unter. Das ist gewissermaßen der klassische Fall eines berechtigten Interesses, wo Sie von Ihrer Vermieterin tatsächlich verlangen können, dass sie das auch gestattet. Und genau dieser klassische Fall war es grundsätzlich auch, der dem BGH jetzt vorgelegen hat. Also jemand, der ins Ausland wollte, für einen begrenzten Zeitraum. Zugegebenermaßen, es war jetzt kein Student mehr, oder das ist jedenfalls in der Entscheidung nicht überliefert. Und es waren nicht nur 6 bis 12 Monate, sondern das wurde mehrfach verlängert. Der war also im Ausland, hat er gesagt, ich bleibe noch ein wenig. Aber diese Komponente, das ist vielleicht am Ende zu lange geworden sein könnte und am Ende vielleicht schon 2,5 Jahre draußen war, woanders war, das hat der BGH nicht thematisiert. Deswegen können wir davon eigentlich abstrahieren. Wir stellen uns wirklich den klassischen Fall vor, wo jemand für einen begrenzten Zeitraum im Ausland ist. So, und jetzt, was unterscheidet diesen Fall von der gefestigten Rechtsprechung, dass man da tatsächlich die Gestattung der Hauptvermieterin als Mieter und potenzieller Untervermieter verlangen kann? Das Besondere an diesem Fall war, dass da jemand so schlau war, dass er, schlau in Anführungszeichen, dass er seine Wohnung ja untervermietet hat, dann aber vor allen Dingen auch mit Gewinn untervermietet hat. Der hat mal schön gesagt, oh, meine Miete, die ich an die Hauptvermieterin zahle, die ist günstig. Aber am Mietmarkt, da ist momentan so ein Druck, da kann ich doch das Doppelte rausholen. Und er hat damit Reibach gemacht. Und jetzt ist die Frage, wie würden Sie das bewerten? Ist das auch noch ein Fall der zulässigen Untermiete? Oder um präziser zu sein, wenn der Vermieter mir das genehmigt, ist das ja in Ordnung. Aber ist die Frage, ob ich nach 553 vielleicht sogar einen Anspruch darauf habe, in diesen Fällen die Gestattung von meiner Vermieterin zu verlangen? Wie hätten Sie entschieden? Gut ist immer, beide Seiten zu würdigen. Audiatur et altera pars. Schauen wir uns die Sache erst aus der Warte der Vermieterin an. Die Vermieterin würde in so einer Situation wahrscheinlich sagen, naja, das ist eigentlich so eine Gnadensache, dass ich jemandem, der eigentlich hier für eine gewisse Zeit nicht mehr wohnen will, es genehmige, eine Drittperson reinzuholen in diese Wohnung. Diese Drittperson, die Untermieterin, die kenne ich hier gar nicht. Die habe ich auch gar nicht persönlich ausgewählt. Vielleicht passt die mir gar nicht. Vielleicht ist die irgendwie nicht so reinlich wie mein Hauptmieter und deswegen mag ich das nicht. Ich mag das irgendwie kontrollieren wollen, aber insgesamt gefällt mir das überhaupt nicht. Okay. okay, sage ich als Vermieterin des Hauptmietvertrags, ich trage diese Zumutung, denn die Rechtsprechung zwingt sie mir auf, sagt mir, ich muss im Grundsatz das hinnehmen, wenn da jemand nur kurz ins Ausland will und solange dann jemand ein Drittes reinholen will, aber nicht über Gebühr muss ich's hinnehmen. Und wenn jetzt der Hauptmieter anfängt, da irgendwie groß Reibach zu machen, dann scheint das ja irgendwie mit dem Auslandsaufenthalt, ja klar, kann er immer noch ins Ausland mögen, aber da macht er so viel Geld, dann ist er doch nicht mehr in dieser typischen schutzbedürftigen Situation eines Mieters, dann brauchen wir den jetzt nicht von den Segnungen an den Segnungen des 553 teilhaben lassen. Man könnte auch kurz hinschauen in 553 1 Satz 2, da steht drin, es gibt Fälle einer Zumutbarkeitsgrenze, wo es der Vermieterin nicht mehr zuzumuten ist, dass sie tatsächlich nach dem Gesetz die Erstattung erteilen muss. So ähnlich am Ende des Tages auch der BGH, der sagt, ohne das näher zu begründen, und da hören Sie die Kritik, die erwarte ich nicht irgendwoher, sondern das ist jedenfalls auch eine, die ich im Kern teile. Der BGH hat eine sehr, sehr knappen Begründung, sagt ja, in dem Moment, wo der Mieter selbst anfängt, mit der Wohnung zu wirtschaften, damit auch eigenen Profit zu erzielen, ist eigentlich das berechtigte Interesse weg und da muss die Vermieterin sich das nicht mehr bieten lassen. Aber Sie hören raus, mir schmeckt diese Begründung nicht. Warum nicht? Weil ich denke, man muss unterscheiden. Die eine Frage ist diejenige, ob der Mieter ein berechtigtes Interesse daran hat, an der Wohnung zu bleiben. Und die andere Frage ist, ob er damit Gewinne erwirtschaften und oder diese Gewinne behalten darf. Ich finde, beides hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Es kann nämlich durchaus sein, dass wir einen Mieter haben, der sehr wohl darauf angewiesen ist, diese Wohnung wiederzubekommen. So lag der Fall nach meinem Ermessen in dem BGH-Fall, dass da jemand sagte, also in Berlin nach ein, zwei Jahren Auslandsaufenthalt wieder suchen, das ist für mich eine ganz schwierige Sache. Der hat also ein rechtlich eigentlich anerkennungsfähiges Interesse daran, wieder in diese Wohnung zurückzudürfen. Zugleich kann man aber an anderer Stelle mit einer anderen Wertung sagen, das heißt noch nicht, dass der jetzt hier Gewinne erwirtschaften oder behalten darf. Oder anders gewendet. Ich kann es womöglich doch diesem, müsste doch möglich sein, diesem Mieter zu versagen, diese Gewinne irgendwie zu behalten, ihm gleichzeitig aber das Recht zu geben, die Wohnung unterzuvermieten. Das sind aus meiner Sicht zwei verschiedene Dinge, die man nicht miteinander vermischen sollte. Der BGH vermischt sie und der sagt, in dem Moment, wo du Profit machst, ist zack dein berechtigtes Interesse weg. Ich meine, man müsste das anders lösen. Man müsste sagen, wenn da jemand tatsächlich Gewinne erwirtschaftet. Entweder man muss sich erstmal überlegen, ob man ihm das nicht vielleicht auch lassen sollte. Schließlich, wenn ich durch die Untervermietung Verluste erwirtschafte, wenn zum Beispiel der Mietmarkt irgendwie auf einmal sich so verändert hat, dass ich die relativ stattliche Miete, die ich selbst an den Hauptvermieter zahle, dass ich die von meiner Untermieterin nicht mehr selbst einnehmen kann, dann bleibe ich auf diesem Risiko als Hauptmieter und Untervermieter ja auch sitzen. Wenn ich also den schlechten Tropfen nehme, dann ist mir vielleicht doch auch der gute Tropfen vergönnt, wenn ich dann so geschickt bin, am Markt halt mehr zu erlösen von meinem Untermieter. Warum sollte mir dieser Gewinn nicht verbleiben? Wenn meine Miete, die ich an den Hauptvermieter zahle, zu weit unten ist, gibt es ja auch in angespannten Wohnungsmärkten die Möglichkeit, dass in gewissen gesetzlichen Grenzen der Hauptvermieter mir die Miete erhöhen kann. Also es gibt durchaus erst einmal Argumente, mit denen sich der BGH aber auch nicht so besonders ausführlich auseinandersetzt, wo man sagen kann, es ist überlegenswert, dem Untervermieter gleich Hauptmieter diesen Gewinn zu belassen. Aber wenn man es nicht lassen, ihm das nicht lassen möchte, dann meine ich, ist es mir sympathischer, diesen Gewinn, den der gewissermaßen wirtschaftlich eher dem Vermieter, Hauptvermieter und damit häufig Eigentümer zusteht, wie ich den verschieben kann, zum Beispiel bereicherungsrechtlich, wie ich ihn abschöpfen kann vom Hauptmieter gleich Untervermieter und damit zurückschieben kann auf den Eigentümer, der es häufig sein wird, oder Hauptvermieter. Und damit muss ich noch nicht die Legitimität der Untermiete als solche in Frage stellen. Mir ist diese eigene Meinung erst in den letzten Tagen so klar geworden, nachdem ich brav auf dejure.org ein Lesezeichen gesetzt für den Moment, dass der Volltext kommt, wie ich den Volltext gelesen habe zu diesem Urteil. Und wie so häufig, das Urteil ist als solches schon ergangen, 6 Wochen früher. Und damals gab es dann halt nur die Pressemitteilung, das war irgendwie relativ dürr und da hat man in der juristischen Community nicht so ganz genau gewusst, was man mit dem BGH-Urteil machen soll. Das bedeutet nur leider, vielleicht auch kein Einzelfall. Die juristische Berichterstattung zu diesem BGH-Urteil, die ist schon jetzt vor einiger Zeit gelaufen und die konnte nicht so genau sein, weil man nicht den Volltext des Urteils hatte. Jetzt ist der Volltext des Urteils da, aber so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung dieses Urteils hat sich schon ein bisschen gelegt und ist die Frage, ob man jetzt nochmal so eine zweite große Diskussion lostreten kann. Ich habe das in den letzten Tagen mal auf LinkedIn versucht und es gab so ein bisschen ein differenziertes Meinungsbild. Mich hat da aber am Ende des Tages auch niemand überzeugen können. Ich hatte auch den Eindruck, dass viele mit mir einer Meinung sind, dass sie diese Entscheidung des BGH, die da sagen, in einem Moment, wo Gewinn erzielt wird, ist das berechtigte Interesse weg, eigentlich auch nicht richtig finden. Ich denke, das wird nun nicht das Geheimnis des einen meinen LinkedIn-Posts bleiben, sondern ich erwarte, dass dieser Volltext in den nächsten Wochen und Monaten auch in der rechtswissenschaftlichen Community mehr und mehr gelesen wird. Und ich denke, dann wird insbesondere auch zu den juristischen Fakultäten mal die eine oder andere Urteilsbesprechung kommen. Und ich bin mal vorsichtig mit einer Prognose, die dann aber lautet, da wird auch mancher mit diesem BGH-Urteil ähnlich wie ich nicht zufrieden sein. Und wenn das so ist, ja, weiß man nicht, ob der BGH sofort seine Rechtsprechung korrigiert oder irgendwann beim ähnlichen Fall mal so ein bisschen einhegt. Jedenfalls aber ist das gewissermaßen der ideale Nährboden zu einem Volltreffer, wenn Sie so wollen, zu einer Examensklausur. Also eine frische BGH-Entscheidung, die anknüpft an Normen, die Sie eigentlich im Kernstoff kennen müssen, 45 und 553. Die BGH-Entscheidung ist etwas kontraintuitiv, ist nicht klar begründet. Von Ihnen in der Klausur für eine gute Punktzahl erwartet man eigentlich eine bessere Begründung als das, was der BGH da angeboten habe, sage ich mal ganz keck. Und dann, wenn jetzt noch dazu kommt, dass ich erwarte, dass es einige aus der juristischen Community geben, die dieses Urteil kritisieren werden, dann haben wir nach wie vor trotz BGH-Urteil gespaltene Meinungen. Und das ist Nährboden einerseits für ja, Urteilsbesprechungen, aber auch Grundlagenaufsätze, die in den nächsten Monaten dazu geschrieben und Ende 26 dazu veröffentlicht werden. Und wer dann so einen Aufsatz geschrieben hat, der schiebt als nächstes dieses Thema in die juristischen Examensklausuren rein. Deswegen sage ich das mit dieser großen Deutlichkeit, also es sollte mich sehr wundern, wenn bis Ende 27 zu diesem Thema nicht mindestens 4 Examensklausuren in Deutschland, in verschiedenen Bundesländern gelaufen sind. Und wenn es dann 8 wären, würde mich das ehrlich gesagt auch nicht wundern. Also seien Sie gefasst und wie immer erneut lernen Sie nicht nur irgendwie das Ergebnis des BGH, das ist hier besonders gefährlich, sondern überlegen Sie sich, was Sie selbst davon halten. Lesen Sie dieses relativ kurze Urteil des BGH mal, überlegen Sie, ob Sie vielleicht das für nachvollziehbar halten, was ich sage oder ob Sie noch wieder eine andere Ansicht haben. Auch da, Sie dürfen natürlich andere Ansicht sein als der BGH und natürlich auch als Fries und Sie dürfen das auch gerne in die Kommentare reinschreiben, vielleicht lerne ich auch noch was dazu. Eine sehr ausführliche Sprechung, jetzt dann aber eben auch eines wichtigen Urteils. Damit ist die Fußnote jetzt schon sehr lang geworden und ich möchte Ihnen zum Ende dieser Fußnote nur noch ein anderes Urteil zurufen. Das hat eine ganz andere Art von Examensrelevanz und auch da würde mich interessieren, was Sie dazu meinen. Vielleicht haben Sie es sogar selbst schon wahrgenommen, schon ein bisschen älter, schon 9 Monate alt, eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbadens zu einem Examensfall. Bei Examensfall der anderen Art, da war eine Examenskandidatin, die eine sehr respektable Note erbeutet hatte, damit nicht zufrieden. 8,95 Punkte hatte sie zusammengenommen aus schriftlicher und mündlicher Prüfung bekommen. Sie war in der mündlichen mit einem mündlichen Schnitt von L5 auch noch ordentlich hochgeprüft worden, aber das, wie man so meint, rettende Ufer von 9,00 Punkten hatte sie eben 0,05 verpasst. Wahrscheinlich hätte es gereicht, wenn man ihr nur in einem Teilfach der mündlichen Prüfung noch einen Punkt mehr gegeben hätte. Aber irgendwie hat das nicht sollen sein. Und man hat sie da, wie man so schön sagt, verhungern lassen. Und dagegen hat sie sich juristisch gewehrt. Mit dem Argument, das voll befriedigend ist der Türöffner zu der großen juristischen Welt. Das ist vielleicht sogar unmenschlich, mich da kurz davor stehen zu lassen. Sie hat sich aber eben tatsächlich auch berufen können auf eine Norm, die es im hessischen Landesrecht gibt, die es auch in anderen Bundesländern gibt. Ich selbst habe das erste Examen in NRW gemacht. Wir nannten das immer so den Sozialpunkt oder den Gnadenpunkt. Da gibt es tatsächlich, man reibt sich die Augen, Prüfungsrechte, die vorsehen, dass am Ende, wenn alles gelaufen ist, schriftliche und mündliche Prüfung, dass dann die Prüferinnen und Prüfer hingehen können und sagen können, irgendwie diese Note, auf die es rausläuft, passt noch nicht so ganz zu dieser Kandidatin und diesem Kandidat. Da gehen wir nochmal um bis zu einem Punkt nach oben. Und da fand jetzt diese Kandidatin, also 8,95, das muss eigentlich dann möglich sein, das nach oben zu ziehen. Das könnt ihr nicht mit mir machen. Wie hätten Sie entschieden? Würden Sie auch sagen, hier ist die Gnade gewissermaßen geschuldet? Ist dieser Unterschied zwischen 8,99 und 9,00 wirklich so groß? Ich persönlich möchte meine Meinung hier nur andeuten. Ich finde ja auch, dass 8,95 eine ganz exzellente, herausragende Note ist. Ich bin mir sicher, hinter diesem Fall steht auch eine exzellente Juristin und ich würde mir sogar zutrauen zu sagen, dass sie mit den 8,95 Punkten, die das Wiesbadener Gericht jetzt nicht mehr angehoben hat oder umgekippt hat, auch eine glänzende juristische Laufbahn vor sich hat. Trotzdem finden Sie vielleicht, dass man mit so jemand anders umgehen müsste. Und wenn das so ist, sollte man dann auch mit, nicht nur mit 8,95ern, sondern auch mit 8,8 dann so umgehen. Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Wie sieht es bei anderen Notengrenzen aus? Ich sag mal so viel, aus meiner Sicht ist eher die Norm das große Problem. Ich kann das eigentlich nicht so verstehen, dass es Landesrechte gibt, die da sagen, am Ende kannst du nochmal einen Punkt rauf oder vielleicht sogar auch runterdrücken. Das scheint mir der Willkür Tür und Tor zu öffnen. Dann darf man sich am Ende des Tages auch nicht wundern, wenn da jemand ankommt und sagt, diesen Gnadenpunkt, den hätte ich dann auch noch gerne. Insgesamt fände ich es sympathischer, Noten so stehen zu lassen. Ich fände es sogar auch sympathischer, mündliche Noten ohne Ansehung der schriftlichen Klausuren zu geben. Da bin ich aber in der Mindermeinung. Mich interessiert insgesamt, was Sie dazu denken. Schreiben Sie es in die Kommentare rein. Schreiben Sie auch gerne Ihre Meinung zu dem BGH-Urteil zur Untervermietung in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich Ihnen weiter eine gute Examensphase oder vorlesungsfreie Zeit. Und freue mich, Sie bald bei der 92. Fußnote dann ja wieder zu sehen, ist falsch rum, weil ja eigentlich bei der Fußnote nur Sie mich sehen. Umso dringender wäre es dann jetzt aber, dass Sie den Shownotes folgen und mal Ihre Bewerbung losschicken für unseren schönen Workshop am 25. Juni in München. Da könnten wir uns tatsächlich gegenseitig sehen. Das wäre mir eine große Freude, wenn auch der eine oder die andere von Ihnen dabei wären. In diesem Sinne, eine gute Zeit. Bis bald.